Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. An einem Sabbat ging Jesus durch die Kornfelder und unterwegs rissen seine Jünger Ähren ab. Da sagten die Pharisäer zu ihm: Sieht ihr an, was sie tun, das ist doch am Sabbat verboten. Er antwortete: Habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und nichts zu essen hatten, wie er zur Zeit des hohen Priesters Abjatar in das Haus Gottes ging und die heiligen Brote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, und auch seinen Begleitern davon gab? Und Jesus fügte hinzu: Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Evangelium Jesu Christi. Wenn es so wäre, dass der Mensch sein Genüge darin hier in den irdischen Dingen findet, dann könnte man den Sabbat oder den Sonntag ohne Probleme streichen. Das wäre nur Zeitverlust. Also dann heißt es einfach weiter schaffe und Häusle baue und planen und machen und tun und verreisen und was man halt so machen möchte und will, um seine Befriedigung hienieden zu finden. Und viele Menschen machen das auch so. Aber dennoch gibt es andere, die eine Sehnsucht haben, die sich mit den irdischen Gütern sozusagen nicht erfüllen lässt. Und für die ist der Sabbat sowohl ein Symbol eines Landes der Ruhe, so eines ewigen Sabbats, wie sozusagen die Hoffnung im alten Israel oft ausgedrückt wurde, in ein Land der Ruhe Gottes zu kommen. Nicht einer Friedhofsruhe, sondern einer umfassenden Versöhntheit mit sich, mit dem Leben, mit den anderen. Ein Ankommen bei sich selbst, so wie man in Wahrheit ist, ohne die Masken und Schablonen, in denen man sich gewöhnlich bewegt und bewegen muss. Und er ist auch ein Zeichen dafür, dass dieses Wesentliche von Gott kommt. Gott hat die Israeliten aus Ägypten herausgeführt, aus der Sklaverei. Nicht die Israeliten selbst, die haben es nicht vermocht. Also der Sabbat als Feiertag sozusagen hochrangig mit Symbol beladen und in den Augen der Pharisäer bricht ihn Jesus. Das hat auch vor ihm schon David getan, damals noch auf der Flucht vor Saul. Als er in Not war, hat er diese Brote genommen, die nur die Priester essen dürfen. Damit vergleicht sich Jesus und David ist ja immerhin zu einer bedeutenden Figur in Israel geworden, ein von Gott Erwählter. Zur Frage steht, wie kommt man in dieses Land der Ruhe Gottes? Wie kommt man in diese Versöhnung? Durch das Halten des Sabbats und der ganzen Tora? dass das strikt zu geschehen habe. Das war die Meinung der Pharisäer. Und wenn man, also wir können, oder sagen wir mal so, ein Geländer von außen ist uns schon sehr hilfreich. Da stecken ja viele Erfahrungen drin. Also auch in den Gesetzen, denen wir folgen, denen, die schriftlich niedergelegt sind, aber auch dem, was wir so in uns tragen, da ist sozusagen Lebenserfahrung uns überkommen. Das kann man nicht so unbesehen auf den Misthaufen werfen. Vor allem deswegen auch nicht, weil Gesetze immer etwas regeln, was der Mensch von selbst nicht so machen würde. Und weil er damit im Gesetz immer auch an eine Grenze gerät. Er möchte gerne dies, aber das Gesetz oder die Gewohnheiten oder die Normen sagen ihm, nein, das darfst du nicht. Und eine Grenze hat unter anderem auch Vorteile, nämlich den, dass man sich nirgends so intensiv selber spürt wie an der Grenze. Dann, wenn sozusagen das Nein fällt, merke ich, wie sehr ich dies und dies, was mir jetzt verboten wird, gemocht habe oder gewünscht habe und wie wichtig es für mich selber zu sein scheint. Darum geht es auch hier nicht darum, das Gesetz in Bausch und Bogen zu verwerfen. Aber die Pharisäer überziehen es zu ihrer Zeit. Und damit wird es kein Weg mehr, auf dem man in das Land der Ruhe eingeht, sondern es dient zur also zu spalten in die, die das halten und die, die es nicht halten und die Letzteren dann auch zu verurteilen. Und die Kraft wird darauf gerichtet, möglichst die Regeln genau zu befolgen und dann meint man, dann hat man das Richtige und Wichtige schon getan. Eine Versuchung, die auch hier besteht. Also wenn ich euch sage, wie ihr meditieren sollt, dann könntet ihr den Fehler machen, das wörtlich zu nehmen und alle Kraft da reinzusetzen, das genauso zu machen. Ja, ihr sollt es schon so machen, aber mit einer Offenheit. Und letztlich geht es darum, schon der Hinweis auf David zeigt, ja, Tora, ja, aber da fehlt auch noch was. Was fehlt da? Der letzte Satz lautet ja, der Menschensohn ist Herr auch über den Sabbat. Der Menschensohn ist eine Figur im Buch Daniel, da ist es so, da werden die brutalen Herrschaft über Menschen wird vom Hochbetagten, also Gott, beendet, der darüber zu Gericht sitzt. Und dann kommt auf den Wolken des Himmels ein Menschensohn. Könnte einfach sagen, ein Menschenkind daher. Und dem wird Königtum und Herrschaft und Würde für alle Zeit verliehen. Und ein bisschen später zeigt sich sogar, dass das nicht nur ein Einzelner ist, sondern dass es da Leute gibt, Heilige werden die da genannt bei Daniel, die an dieser Würde und dieser Herrschaft und diesem Königtum teilhaben. Offensichtlich geht es da um Menschen, die ihren Ursprung im Himmel haben. Wir haben gestern in dem Johannestext gelesen: Ich bewahrte sie, sagt Jesus, die Jünger in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Ja, Vater, ne? Das heißt, dass je Jünger und natürlich auch Jesus Menschen sind, die ihren Ursprung im Himmel haben. Die Frage ist, wie das geschieht. Wie können wir Menschen werden, die ihren Ursprung im Himmel haben? Denn so einfach ist es ja nicht der Fall. Worauf gründet denn unser Leben oft? Dass wir Familie haben, dass wir einen Beruf haben, über den wir uns mehr oder weniger definieren, dass wir Anerkennung finden, Macht haben vielleicht, Einfluss, dass andere auf uns hören, dass wir anerkannt sind irgendwie. Das ist doch oft der Ursprung unseres Lebens, der Grund, auf dem wir stehen. Das ist aber kein himmlischer Grund. Also muss da sich irgendwas verändern. Der Text von gestern endet so: Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und ein Satz, der gestern nimmer auf dem Blatt stand, der letzte in dem Abschnitt heißt: Und ich heilige mich, ich Jesus, für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt seien. Ich heilige mich für sie. Ich mache mich zum Heil für sie. Wie? Im hohenpriesterlichen Gebet, unmittelbar vor seiner Passion, indem er sein Kreuz auf sich nimmt, würde ich sagen. Und dieses Kreuz durchlebt bis zum Ende. Und an diesem Ende geschieht auch etwas. Er stirbt, aber er stirbt, gerade im Johannesevangelium, in seine Auferstehung und in seine Herrlichkeit hinein. Bei Matthäus zerreißt der Vorhang des Tempels und sozusagen das Allerheiligste offenbart sich dem Irdischen, dem Alltäglichen, dem Profanen. Also an diesem Ende geschieht etwas. Die Wahrheit Jesu wird auch den Jüngern offenbar. Und es war ja die Gemeinde, die sozusagen diese himmlische Figur des Menschensohns identifiziert hat mit Jesus nach seiner Auferstehung, weil man da gesehen hat, das ist kein Gesetzesübertreter, sondern der wird von Gott legitimiert. Und so wird auch der Weg unserer Heiligung sein, dass wir das, was das Leben uns bringt, auch das Schwere, das Störende, das Kreuzigende, was das Leben uns hier und jetzt bringt, was die Meditation uns hier und jetzt bereithält. Annehmen und durchleben. Bis zum Ende. Bis zu dem Ende, an dem uns die Wahrheit offenbart wird. Die Wahrheit, die können wir nicht selber uns erdenken. Erdenken können wir Richtiges, bezogen auf irgendwas anderes, auf Ziele oder die wir erreichen wollen oder so, ja. Aber die Wahrheit, die kündet irgendwie vom Ganzen. Das Ganze können wir nicht erfassen. Das Ganze, das muss uns aufgehen. Und es geht uns auf, wenn wir das, was ist, gerade da, wo wir an die Grenze kommen, wo wir in die Spannung kommen von dem, was wir gerne hätten und dem, was jetzt real ist, wirklich ist. Wenn wir diese Spannung durchleben, bis zu dem Punkt, an dem uns die Wahrheit geschenkt wird und die enthält, dass unser Ursprung im Himmel liegt.